SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Bob Hanning. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Die Handballfans kennen Sie natürlich. 8 Jahre lang der Vizepräsident des Deutschen Handballbunds, Geschäftsführer der Füchse Berlin. Sie waren Co-Trainer der Nationalmannschaft, der B-Nationalmannschaft bei Heiner Brandt. Und gestern gab es den großen Bundestag des Deutschen Handballbunds. Und da sind Sie nicht nochmal angetreten. Wie war die Nacht danach?
Das hat sich alles sehr gut angefühlt. Und es ist ja immer besonders schön, wenn man bestimmen kann, wann man anfängt, aber wenn man es auch in der Hand hält, zu sagen, nach 2 Amtsperioden ist Schluss. Und das habe ich von Anfang an gesagt und mich dann auch daran gehalten.
Warum war das denn jetzt der richtige Zeitpunkt? Manchmal merkt man ja im Laufe der Zeit, ich würde doch gern noch an ein paar anderen Stellschrauben drehen.
Das merkt man ja ganz oft, dass Menschen dann sagen, sie treten dann doch noch mal an. Aber in der Tat haben wir die ganz großen Räder gedreht. Und dafür, wo ich angetreten bin, das haben wir fast alles komplett geschafft, auch umzusetzen. Was man sagen muss, ist, dass der große Traum von Olympia Gold und damit gleich vorneweg anzufangen, uns leider misslungen ist. Dazu gab es auch den einen oder anderen Grund, werden wir sicherlich ja vermutlich noch drauf zurückkommen. Aber die in der Tat, dieser komplette Umbruch, diese komplette Strukturreform, das ist getan. Und dann ist es manchmal gut, dass man nicht die ganz großen Schritte macht, sondern die kleinen. Und dafür sind andere, glaube ich, viel besser geeignet als ich.
Jetzt ist am Freitag noch ein Buch erschienen, Hanning macht Handball. Wie viele hatten denn gestern auf dem großen Bundestag Ihr Buch gelesen?
Es haben zumindest viele drüber geredet. Das ist ja auch immer ganz spannend, dass man sich dann aus Schlagzeilen speist, ohne es dann schon gelesen zu haben. Der eine oder andere hat es tatsächlich gelesen und mich dazu beglückwünscht, aber der eine oder andere hat einfach auch nur die Überschrift gehört, die eine oder andere, und hat mich dann danach gefragt.
Hatten Sie gestern noch Zeit, Handball zu schauen?
Ich habe in der Tat Handball geschaut, weil für mich war es um 15.45 Uhr zu Ende. Und dann habe ich schnell mein iPad eingeschaltet. Und normal bin ich immer bei uns im Fuchsbau, wenn die Bundesligamannschaft spielt. Dann habe mir dann am iPad den Sieg der Füchse gegen HCR Lang angeschaut.
Ja, ich saß gestern in der Stadtbahn mit Ihrem Buch in der Hand, wurde gleich eingesprochen. Mensch, fahren Sie auch zum Handball, weil gestern spannendes Spiel auch. Stuttgart gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Stuttgart hat mit 35-30 gewonnen. Und da ist natürlich auch ein Augenmerk drauf. Sie waren auch mal hier Trainer in Baden-Württemberg. Gibt es einige Themen, über die wir sprechen können. Was gab es denn zum Abschied, wenn man 8 Jahre lang diesen Verband mitgeführt hat? Was für ein Präsentekorb kommt dann?
Das war bescheiden, aber die Worte waren sehr nett. Und es kommt ja nicht immer auf den Preis an, den man bekommt. Es gab eine gute Flasche Rotwein, weil man weiß, dass ich ein Genießer bin, was gutes Essen und gute Weine angeht. Und es gab von dem Präsidenten Andreas Michelmann sehr ehrliche, sehr warme Worte. Und das ist manchmal viel schöner, wenn man weiß, dass sie ehrlich sind und auch direkt.
Was ist Ihnen ganz besonders im Kopf geblieben?
Heute beim Bundestag, dass ich glaube, ich habe es den Menschen nicht immer einfach gemacht und sie mir auch nicht. Und trotzdem, ich bin immer so ein Freund davon, man sagt immer, warum in der Sache streiten, wenn es auch persönlich geht. Und ich bin immer ein Freund für die Sache und ich glaube, das hat der eine andere jetzt nach so vielen Jahren auch verstanden.
Sie waren mal unter Heiner Brandt Co-Trainer der B-Nationalmannschaft.
Ich habe die B-Nationalmannschaft gemacht und durfte ja auch bei ihm als Co-Trainer bei der A-Nationalmannschaft arbeiten. Und wir haben ja auch gemeinsam die Bronzemedaille geholt und auch die Olympischen Spiele in Sydney gemacht. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit, war eine sehr bewegende Zeit, hat mich auch sehr geprägt und durfte auch eine Menge davon lernen.
Jetzt guckt man nach, was in den sogenannten sozialen Medien geschrieben wird. Heiner Brandt hat da geschrieben, er wird das Buch nicht lesen und habe sich bereits beim Anblick des Covers für den deutschen Handball geschämt. Sie sitzen da auf so einem thronartigen Stuhl.
Ja, das hat er genauso gesagt und ich bin auch sicher, dass er sich daran hält. Und in der Tat ist unser Verhältnis mit meinem Antreten beim Verband und mit dem Veränderungsprozess zerbrochen und man muss das am Ende des Tages akzeptieren. Er hat damals gesagt, unter seinem Lehrling kann er nicht arbeiten und in der Funktion des Vizepräsidenten Leistungssport wäre das so gewesen und von daher muss man das akzeptieren. Ich bin jemand, der das schwer nachvollziehen kann. Ich habe mit Jaron Siewert einen ganz jungen Trainer bei mir bei den Füchsen Berlin in der Bundesliga etabliert und bin so stolz, wenn ich mich mit ihm über Handball unterhalte und von ihm was lernen kann. Also da gibt es immer andere Auffassungen von Führung und von Stolz. Aber ich kann damit gut leben und ich glaube er auch.
Jetzt gibt es diese Vorwürfe häufiger, dass Sie sich zu sehr inszenieren würden, dass Sie ein Egozentriker seien. Wie gehen Sie mit der Kritik um?
Ganz gelassen, weil es mir, und ich glaube, das habe ich in den 8 Jahren und auch davor, als ich im Präsidium der Handball-Bundesliga gearbeitet habe oder jetzt auch bei den Füchsen Berlin gezeigt habe, ich bin jemand, der sehr sachorientiert streitet. Und diesen Spruch, warum in der Sache streiten, wenn es auch persönlich geht, ist mir völlig fremd. Aber ich habe keine Angst vor Entscheidungen und vor Veränderungen. Und wenn der Verband, wie er damals aufgestellt war, ein klares Signal sendet, so kann es nicht weitergehen und wir verlieren für 750.000 Mitglieder hier eine ganze Nation für unseren Sport. Es war zwingend notwendig, die Veränderungen einzugehen. Das haben wir dann auch konsequent alle gemeinsam miteinander gemacht.
Wie zufrieden sind Sie denn jetzt mit Ihrem Nachfolger Jörg Föste vom Bergischen HC? Denn Sie hatten eigentlich jemand anderes vorgesehen.
In der Tat war mein Wunsch, Benjamin Chaton für die Position zu nehmen. Er hat früher in Hannover gearbeitet und auch in anderen Bundesligisten. Da hat der DRB einen ganz schlauen Schachzug gemacht, noch zu meiner Zeit, nämlich ihn einzustellen in den Vorstand des DRBs. Das heißt, er ist genau an der richtigen Stelle.
Recht und Finanzen, glaube ich.
Genau, aber kann sich natürlich sportlich im Vorstand einbringen und wir brauchen dringend Sportkompetenz. Von daher war das eine exzellente Wahl und mit Jörg Föste gibt es jetzt eine andere Aufstellung im Präsidium. Es ist mehr das Thema Kontrolle, aber ich bin mir auch sicher, dass er seinen Job gut machen wird.
Michelmann, der Präsident, ist 61, Jörg Föste ist 60. Mit Verjüngung hat das nichts zu tun.
Ja, das ist lieb, dass Sie das sagen, dass meine Position älter besetzt ist. Aber in der Tat ist das so, wir brauchen junge Leute. Und wir haben gerade auf dem Bundestag die Situation gehabt, dass wir bei dem Thema Mitgliederentwicklung einen jungen Mann haben, der das exzellent leitet und schon lange beim Verband ist. Und das, ich habe gesagt, ich habe einen Wunsch, dass wir ihn mitnehmen in den Vorstand. Gerade auch, damit wir uns um die wesentlichen Themen Mitgliedergewinnung, Nachwuchs, aber auch darum kümmern, junge Leute in die Arbeit zu kriegen.
Also wenn ich so Ihre Biografie lese, dann habe ich den Eindruck, mit einer Sache sind Sie nicht ausgelastet.
Ja, also das funktioniert auch nur, wenn man sich ein System geschaffen hat, wenn man Menschen um sich rum hat, die alle besser sind, als man selbst ist. Und ich habe immer gesagt, ich kann ganz wenig, aber das kann ich dann auch ganz gut. Und von daher, wenn man das sich in verschiedene Zeitebenen einteilt, und ich habe mal ein Buch gelesen von Wilhelm Raabe, Stopfkuchen, der in 5 verschiedene Zeitebenen gelebt hat. Wenn man das dann sagt, ich habe eine private, ich habe eine deutsche Handballbundebene, ich habe eine Jugendebene, und wenn man das dann zusammenführt, hat man bei 5 Ebenen nicht 24 Stunden, sondern 120 Stunden, und dann klappt es auch, wenn man sagt, am Tag, am Monat, am Jahr muss irgendwas erledigt sein.
Heißt aber gleichzeitig, Sie haben Spaß am Organisieren.
Ich habe sehr viel Spaß am Organisieren und liebe mein Leben so wie es ist, vor allem die Arbeit mit jungen Menschen.
Trotzdem kann es dann schwierige Situationen geben, wie zuletzt, als der erste VfL Potsdam ausgerechnet gegen den Nachwuchs der Füchse Berlin gespielt hat. Das ist dann doch schon eine schräge Nummer. Für wen haben Sie denn die Daumen gedrückt?
Ja, das ist wirklich in der Tat das Skurrilste, was mir bis jetzt auch passiert ist. Wir spielen in einer Staffel und ich bin nun mal auch für die Füchse Berlin komplett verantwortlich und wir sind auch eigentlich der größte Sponsor des VfL Potsdam. Und sie haben jetzt 9 Jahre versucht aufzusteigen in die zweite Liga. Und für uns ist es gut, wenn wir einen Zweitligisten direkt vor der Tür haben. Wir dürfen selbst mit unserer Zweitvertretung nicht. Und als sie mich dann gefragt haben, ob ich ihnen dabei helfe und wir noch intensiver die Mannschaften zusammenführen. Also ganz viele Jugendliche von uns spielen jetzt beim VfL Potsdam und andersrum. Und von daher war das am Donnerstag wirklich ein ganz, ganz komisches Spiel für alle Seiten. Die Richtigen haben in dem Fall gewonnen, der VfL Potsdam, weil davon haben die Füchse Berlin dann auch profitiert.
33-25 ging es, glaube ich, aus.
Hut ab.
Und Sie sind jetzt als Trainer im Einsatz. Was war denn die erste Parole, die Sie da ausgegeben haben?
Beim VfL Potsdam?
Ja.
Dass ich es nur aus einem Grund mache, damit wir aufsteigen, damit diese Zielsetzung auch über allem steht und dass ich jeder der Aufgabe dann auch zu unterwerfen hat und zu sagen, wir wollen gemeinsam diesen großen Erfolg. Und Das haben da viele Spieler bei uns auch schon im Vorfeld gespielt haben, die jetzt beim VfL Potsdam spielen, war das auch kein Thema und das sind ganz tolle Jungs und macht Riesenspaß.
Jetzt ist es mit der Motivation trotzdem immer so eine Sache. Sie verbinden das manchmal mit Gesten. Ich erinnere mich da an eine Szene mit Bleistiften. Wie ging die nochmal?
Ja, das war in der Tat so. Es war ein Spiel der B-Nationalmannschaft und es war ganz, es war so, wir spielten gegen Schweden, die waren, ich glaube, Europameister und wir hatten eine ganz junge Mannschaft mit 2, 3 gestandenen Spielern und dann habe ich jedem Spieler einen Bleistift in die Hand gedrückt und habe gesagt, guck mal, ob wir den zerbrechen können. Da haben sie mich blöd angeguckt und haben gesagt, Trainer, was willst du denn jetzt von uns? Haben das dann widerwillig gemacht und dann, da wir 14 Spieler waren, haben wir dann 14 Bleistifte genommen, habe gesagt, könnt ihr das, jetzt versucht mal diese 14 Bleistifte zu zerbrechen. Das klappt natürlich nicht. Und diese Symbolik auf dem Feld, dieses Team, 4 Buchstaben, toll, ein anderer macht. Oder eben aber die 4 Buchstaben zu nutzen, totales Engagement aller Mitspieler. Das war das, weshalb wir dann die Schweden auch geschlagen haben. Aber danach kam der Sportdirektor zu mir und sagte, du Bob, wir haben ein großes Problem. Die ARD überträgt das Finale. Ihr könnt auf gar keinen Fall gegen die Russen gewinnen, weil wir können nicht Deutschland A gegen Deutschland B zeigen.
Das wäre dann ganz schwierig. Wie haben Sie das gedeichselt?
Indem wir die jungen Leute eingesetzt haben und ein bisschen mehr gewechselt haben, als es vielleicht sonst der Fall gewesen wäre, sodass dann Deutschland tatsächlich nicht gegen die Russen, sondern gegen die Schweden dann das Finale gespielt hat.
Geht das nicht trotzdem gegen die Trainerehre?
Ja, aber deswegen, ich habe gesagt, verschenken tun wir das Spiel auf gar keinen Fall. Wir spielen mit den jungen Leuten volles Rohr auch durch, aber wir wechseln ein Stückchen mehr, aber eindeutig ja, also man darf eine Sache nie machen, man darf das Vertrauen, was man von Spielern hat, nie brechen.
Bob Hanning, Handball, das ist auch Show, das haben Sie immer wieder gezeigt und wenn es dabei nur um Ihre Pullover ging, wie sind Sie an den Beinamen Napoleon gekommen?
Ja. Deswegen habe ich das Buch auch geschrieben, um mal zu sagen, was steckt eigentlich hinter den Menschen mit den bunten Pullovern, dass man mal auch andere Blickwinkel auf gewisse Themen zeigen kann. Mit Napoleon hat es auf sich, wir waren damals beim HSV und sie waren Tabellenletzter und ich bin da hingekommen und innerhalb kürzester Zeit waren sie eigentlich insolvent. Also es lag jetzt nicht an meinem Vertrag, sondern das war das Management zuvor. Und jetzt ging es darum, wie schaffst du diesen ganzen Druck von der Mannschaft zu kriegen, wie schaffst du komplett abzulenken. Und da kam die Agentur auf die Idee zu sagen, Bob, wir stecken dich in Napoleon-Kostüm. Und das habe ich dann auch mit mir machen lassen und das ist in einer Medienstadt wie Hamburg, brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen, dann wirklich komplett explodiert und mit dem sportlichen Erfolg und der Qualifikation vom letzten Platz nach Europa hat das natürlich immer seine Fortsetzungen gefunden, muss aber mal andersrum sagen, wir haben dann ein Spiel in Lemgo Jahre später verloren und da gibt es einen Ort, der heißt Waterloo und dann war die Überschrift in der Zeitung in Lemgo, Hanning erlebte sein Waterloo, das habe ich also auch mit dem Kostüm erlebt, also von daher
Erfolge
alles mitgemacht.
Erfolge und Scheitern gehören genau. Natürlich zusammen. Sie haben sich, im Grunde ist es ja ein großes Marketing, ein PR-Mittel, diese Inszenierung. Sie haben sich das, glaube ich, bei Stefan Kretschmer mal in einer Harald-Schmidt-Show abgeguckt, ne?
Ja, ich habe mal eine Harald-Schmidt-Show gesehen und zwar spielte da Bayern München gegen Manchester United. Und wir haben das danach noch geguckt, das war eine Aufzeichnung, war eine tolle Sendung. Und ich weiß noch, wie sich Harald Schmidt freute, dass Manchester United die beiden Tore in der Nachspielzeit, ich kriege es gar nicht mehr, es ist schon so lange her, geschossen hat, weil er sagte, jetzt habe ich wieder für 2 Tage Sendematerial. Und es ist alles natürlich ein großer Zirkus, der da im Fernsehen veranstaltet wird. Und manchmal kann man, und das muss man auch ehrlich sagen, das ist in unserer Gesellschaft, ich sage schon fast leider so, über solche Themen wie bunte Pullover
wird dann
Inhalte
mehr gesprochen.
Genau, ja, man kann auch dann Inhalte vermitteln, weil sie dann sagen, was erzählt denn der jetzt? Ja. Und darauf warten und dann auch die Nachricht mitnehmen. Aber das ist
wenn es denn funktioniert, weil manchmal wird über den Pullover mehr gesprochen als über den Inhalt und dann geht es nach hinten los.
Und dann wird es schwierig.
Stefan Kretschmer ist interessant, denn mit dem hatten Sie auch ein eher kritisches Verhältnis anfangs. Und jetzt schreibt er über Sie, dass er hat auch das Vorwort geschrieben, interessant zu lesen. Er schreibt, früher dachte ich, ein Egoist, schlimmer noch, ein Egozentriker, einer, der sich für den Nabel der Handballwelt, zumindest aber des deutschen Handballs hält. Einer, der für Erfolg und Ruhm über Leichen geht. Heute denke ich, Bob Hanning ist ein ganz großer Trotz der Pullover. Wie kam es denn zu dem Wandel?
Also Stefan sollte eigentlich ein Vorwort schreiben. Daraus sind dann 14 oder 15 Seiten geworden und Weil er gesagt hat, wenn ich mache, mache ich es ehrlich. Und dann hat er gesagt, was streichst du denn raus? Und er hat gesagt, gar nichts, weil wir lassen es genau so als Kapitel drin im Buch, weil es unser ehrliches Verhältnis auch widerspiegelt und weil es auch die zwei Seiten zeigt. So wie man von außen wahrgenommen wird, wenn man einen Verband kernsaniert, dann macht man sich nicht nur Freunde, dann tut man Menschen weh. Ich habe aber immer gesagt, wenn man einen Handballverein führt, dann kann man irgendwann von der Sache leben. Aber wenn ich einen Verband führe, dann muss ich für eine Sache leben und alles dem unterwerfen. Und dann kommt es manchmal natürlich zu Themenfeldern, die dann auch anderen Menschen wehtun. Und das muss man halt am Ende des Tages auch aushalten.
Ihr Verhältnis ist jetzt so gut, dass Sie Kretsche sogar zu den Füchsen Berlin geholt haben. Hier kommen schon die ersten Hörerfragen rein. Markus von Zolikom möchte wissen, wie viel Anteil hat denn Kretsche am Aufstieg der Füchse Berlin? Und wie ist der Transferhammer Matthias Gitzel gelungen, hinter dem ganz Europa her war?
Ja, also erstmal muss man sagen, ist mir die Verpflichtung Stefan Kretschmer in der Form nicht leicht gefallen, weil ich erstmal eine Eigenanalyse gemacht habe und gesagt habe, wir sind mit den Füchsen, wir haben den besten Nachwuchs in ganz Deutschland. Wir haben einige Spieler integriert, wir haben tolle Dinge getan, wir haben den Europapokal gewonnen, den DHB-Pokal gewonnen, auch den Weltpokal, aber wir stagnieren. Und dann musste ich mir eingestehen, zu sagen, brauche ich jemanden für den Sport, brauche ich jemanden für ein Marketing, brauche ich jemanden vielleicht, der uns noch populärer in der Stadt macht. Und am Ende des Tages musste ich mir eingestehen, das, was ich am allerliebsten mache, nämlich den Sport, muss ich abgeben. Und dann kommt für mich auch nur wiederum in Frage, dass du den Besten holst. Und der Beste war Stefan Kretschmer. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte er uns nicht anfangen können. Und er hat, um die Frage zu beantworten, einen großen Anteil an dem Erfolg. Gar nicht mal jetzt mittelbar, aber für das, was jetzt kommt. Und die Verpflichtung Gitzel geht auch eindeutig auf seine Kappe, weil er auch die Sprache der jungen Spieler spricht und das für uns und für den Verein herausragend macht.
Wenn Sie an das Wintermärchen 2016 denken, Deutschland wird in Polen Europameister. Welche Situation kommt Ihnen da als erstes in den Kopf?
Das kann ich Ihnen sagen. Da ich ja grundsätzlich ein Mensch bin, der immer von hinten raus denkt, habe ich am besten tatsächlich das Endspiel im Kopf.
Gegen Spanien.
Gegen Spanien, wo wir uns zum Kaffee trinken treffen. Ich diesen Raum betrete, Andi Wolf alleine am Tisch sitzen sehe und du merkst, es herrscht eine Stimmung in diesem Raum. Also da hättest du eine Stecknadel wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gehört und du hast gewusst, das Spiel ist schon entschieden. Dieses Spiel ist bevor Beginn des Spiels entschieden, weil die Fokussierung ist so da. Jeder hat genau gewusst, was er wollte. Jeder kannte seine Rolle und alle wollten es nur noch zu Ende bringen.
Das sagen Sie ja häufiger. Die Spiele stehen eigentlich vorher schon fest, weil es im Kopf so wichtig ist, das schon durchzugehen. Wo haben Sie denn das Gegenteil erlebt?
Wo habe ich das Gegenteil erlebt? Wenn ich, da muss ich jetzt wirklich mal überlegen. Ich glaube wirklich daran, dass Spiele sich vorher entscheiden, wie man sich auf ein Spiel vorbereitet, wie man. Das heißt aber nicht, dass du das Spiel automatisch immer gewinnst, weil auch die andere Seite ja eine ähnliche Herangehensweise an einen Spiel hat und dann ist man vielleicht auch mal nicht gut genug und es reicht an einem Tag nicht. Aber ich finde so dieses zu sagen, ich bin Außenseiter gegen klaren Favoriten. Wie kann ein Außenseiter einen Favoriten schlagen? Nur, wenn die Leidenschaft des Außenseiters über dir des Favoriten ist. Und wenn du das gleichsetzt, dann gewinnst du im Regelfall auch deine Spiele.
Sie haben eben dieses Beispiel gehabt mit den Bleistiften und der Motivation. Jetzt gab es bei dem Wintermärchen diese Situation, dass das Image auch nochmal gepusht wurde. Damals hieß die Mannschaft dann, hier kommen die Bad Boys. Eigentlich alles total nette Jungs. Aber sie bekamen dann dieses Image aufgedrückt. Das ist ja auch Marketing, ein Mittel, mit dem man eine Mannschaft formen will. Wie funktionierte das?
Also der damalige Bundestrainer Dago Sigurdsson, den ich damals nach Berlin geholt habe und gegen den Willen vieler durchgesetzt habe, als dann wieder ersten ausländischen Trainer für eine deutsche Nationalmannschaft, hat ein Bild gebraucht. Und wir haben ganz viele junge, unerfahrene Spieler gehabt. Und er wollte genau dieses Bild bringen, dass man sich hinter etwas dann auch, wie soll ich das sagen, dahinter auch, dass alle den gleichen Gedanken haben. Und dann haben wir den Film dazu geguckt von den Detroit Pistols. Und das hat was mit der Mannschaft gemacht. Übrigens ganz spannend, Wir haben dann das Halbfinale gespielt gegen Norwegen. Und die waren in der exakt gleichen Situation wie wir. Und das war das allerschwierigste Spiel, weil auf einmal waren wir nicht dieser riesen Außenseiter, der was, sondern auf einmal hatten wir was zu verlieren. War übrigens auch ganz, ganz spannend und war dann ja auch sehr, sehr glücklich für uns, dass wir das Spiel gewonnen haben.
Psychologisch ist das auch immer ganz spannend. Sie lassen dann im Buch manche Geschichten raus, wo es eigentlich sogar auch Stillschweigeabkommen mit der Presse gab. Eine Geschichte müssen Sie verraten, nämlich wie Finn Lemke dann anschließend gefeiert hat.
Ja, Finn war das Herzstück der Bad Boys. Weil er Vorbild war. Das ist kein Handballer, der über unfassbar viel Talent verfügt. Aber er verfügt über diese unglaubliche Leidenschaft, Bereitschaft, Präsenz. Und das war halt unser Gesicht, der stand für Bad Boys, obwohl er der liebste Spieler war, den wir überhaupt mit hatten in der Situation. Und das völlig verinnerlicht. Und wie das so ist, danach verliert man, wenn man so einen Titel geholt hat, dann kann man auch schon mal so ein bisschen die Kontrolle verlieren, weil man dann alles auch rauslässt, was man sich die ganzen Wochen aufgespart hat.
Okay, Sie haben es jetzt nicht wirklich verraten, aber da muss man die Geschichte einfach lesen. Wissen Sie noch, wann Sie das allererste Handballspiel gesehen haben?
Ja, das weiß ich noch. Das war in jungen Jahren beim TuS Essen. Ich habe damals im Hochhaus gewohnt, in der 10. Etage und habe immer auf die Grugerhalle geguckt. Und von daher war ich von Anfang an irgendwie ein Stück weit fasziniert. Also wenn du in Essen aufwächst im Ruhrgebiet, dann bist du entweder, entscheidest du dich für ein TuS Essen oder aber für Rot-Weiß Essen. Und meine Leidenschaft hat schon von Anfang an dem Handball in dem Fall gehört.
Was ist denn da mit Ihnen passiert, als Sie gemerkt haben, irgendwie dieser Sport, der packt mich da?
Ja, ich weiß nur, dass ich in der Halle war, dann durften wir dann auch mal ins Tor gehen, haben ein bisschen gespielt. Es war alles noch lockerer, als es heute ist. Das Schöne am Handball ist ja, wir haben uns eine Sache Gott sei Dank erhalten, die Nahbarkeit zu den Menschen. Und so konnten wir dann früher auch mal auf die Platte oder konnten danach ein bisschen spielen. Und dann wollte man ja auch den großen Stars nachspielen. Und von daher weiß ich, dass das so meine ersten Erlebnisse dann waren in der Grugerhalle.
Wie war es in der Familie? War da gleich ein Verständnis für den Sport da?
Also wenn ich was nicht hatte, dann war es Verständnis für den Sport. Meine Mutter war Psychologin, mein Stiefvater war Neurologe, also Nervenarzt und Psychologe. Und mein Vater war im Vorstand des großen Konzerns. Und der Sport stand jetzt nicht im Mittelpunkt der Erziehung von mir. Und aber dass ich mich selbst ein bisschen bewegen wollte, das war dann auch in Ordnung, aber ganz weit weg jeglicher Vorstellung vom Leistungssport.
Wie sind Sie denn dahin gekommen? Also da muss man ja vielleicht auch mal tricksen und sagen, naja, ich mache was anderes und gehe dann heimlich zum Sport. Wie war das?
Ja, das ist wunderbar aus dem Buch zitiert. Da hat jemand definitiv Vorkenntnisse. Ja, in der Tat war es so. Ich musste mir das zum Teil, musste ich sagen, ich bin in der Theater AG, um ins Training zu gehen und habe auch schon mal am Nachmittag Latein gehabt, was es eigentlich in der Schule gar nicht gab, in der Form so auf dem Gymnasium, nachdem ich von der Waldorfschule den Wechsel aufs Gymnasium gemacht habe. Ich habe mir die Freiräume für den Sport halt immer schaffen müssen, aber es hat mir halt immer unglaublich viel bedeutet.
Haben Sie denn irgendwann gemerkt, dass Sie Ihre Eltern vielleicht doch gepackt haben mit der Begeisterung? Ist der Funke irgendwann übergesprungen?
Also meine Eltern haben es abends akzeptiert, gerade im Nachhinein. Ich bin sehr frei erzogen worden, also habe eine sehr konservative Erziehung genossen, wo Sport eben aufgrund der Erziehung keine Rolle gespielt hat. Aber je weiter der Weg dann auch ging, und ich entsinne mich noch gut, als ich von der Waldorfschule aufs Gymnasium und dann hinterher, was machst du denn jetzt? Dann habe ich mit meinem Vater gesprochen und der gesagt, was willst du denn jetzt machen? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe einen Traum, ich möchte gerne ein Sportgeschäft aufmachen und ich möchte gerne Bundesliga-Trainer werden. Und dann hat er gesagt, okay, dann mach eine Ausbildung. Damals war es eine ganz einfache Ausbildung, hieß damals Kaufmann im Einzelhandel. Dann machst du die, dann studierst du halt nicht und dann machst du halt deine Lizenzen. Weil wenn du es machst, mach es richtig und dann lebt dein Traum. Und das war dann für mich schon ein Signal. Das hat mir natürlich sehr gut getan, dass ich das tun durfte bis heute.
Da haben Sie, glaube ich, festgestellt, dass Sie ein außerordentlich guter Verkäufer sind. Was war da ein besonders großer Erfolg?
Ja gut, also auch da gehört es ja dazu, dass man Menschen mitnimmt und wenn man eine Ausbildung macht und auch gewisse Privilegien, weil ich habe damals schon Jugendmannschaften trainiert, habe ich immer wieder auf das Provisionsmodell verzichtet und habe das meinen meinen Kollegen gegeben, weil ich habe ja schon Geld verdient, auch als Handballtrainer, und Geld war für mich auch nie die Triebfeder für die Entscheidung, und so waren alle glücklich. Ich habe gut verkauft, die Provisionen gingen an meine Kollegen und alles war gut.
Und wenn Sie dann kritisch und mit Reflexion auf sich gucken, wo sagen Sie, ja, wo sind, wenn man sich entwickeln will, wo sind die großen Baustellen?
Also bei mir ist es sicherlich so, dass ich manchmal zu konsequent bin, gerade mit Erwachsenen. Das ist was anderes, wenn ich mich meiner großen Leidenschaft im Jugendsport widme. Die Konsequenz und manchmal auch die Ungeduld. Wir haben es ja gerade am Anfang des Gesprächs schon gehabt. Wir haben sehr schnell auch beim Verband sehr, sehr große Schritte gemacht. Jetzt ist es an der Zeit, kleine Schritte zu machen, die kleinen Räder nachzudrehen und alle mitzunehmen. Und da bin ich sicherlich noch, da fehlt mir sicherlich noch ein bisschen was. Da kann ich noch was lernen.
Sie hatten viele Stationen. Eine fällt dann doch etwas aus dem Rahmen, denn Sie sind nach dem HC Wuppertal nach Willstedt gewechselt. Warum war denn genau das die richtige Station?
Weil ich da ein sehr gutes Angebot hatte, auch mit jungen Spielern arbeiten zu können. Und der Verein war damals Willstedt-Schutterwald, was die Sache nicht einfacher gemacht hat, weil wenn man sich da unten in der Region, ich glaube, so ein bisschen auskennt, dann weiß man auch, mit welchen Befindlichkeiten die Hofweiers und die Schutterwälder und die Willstädter und zum Teil auch miteinander umgehen. Das war eine echte Challenge. Trotzdem unglaublich viel Spaß gemacht und hat auch daran geendet, dass wir trotz schwierigster Umstände auch noch die Klasse gehalten haben.
Eine Challenge war es ja insbesondere deshalb, weil die zwei auch unterschiedliche Konzepte hatten. Wie haben Sie das denn zusammengebracht?
Ja, das war für mich das große Plus als Trainer, dass Schutterwald eine herausragende Jugendabteilung hatte und von daher das respektiert hat und gesagt hat, dass es jemand auch ein Stück weit von uns, der die beiden Vereine zusammenführt. Aber in der Tat ist es so, dass das waren schon ganz spannende Spannungsverhältnisse zwischen den Clubs, und Willstedt war der Club, der das Geld im überwiegenden Teil auch reingebracht hat, und die Idee und Jugend kam vom TuS Schutterwald.
Wobei Sie dann schreiben, wenn ich mir etwas im Trainerleben nicht verzeihe, dann diesen folgenreichen Abend im Dezember 2002 in Willstedt. Schreiben aber keine Details.
Na, ich habe ein sehr, sehr ehrliches Buch geschrieben, was ja keine Beweihräucherung sein sollte, sondern auch die Dinge, die man nicht gut gemacht hat im Leben, auch mit schildern sollte. Und in der Tat war es so, dass ich ein Angebot vom HSV hatte und wusste, dass ich im Januar, Februar gehen möchte und der Verein auch die wirtschaftliche Situation nicht hatte, diesen Weg weiter zu gehen. Und ich habe dann etwas getan, nachdem wir mit 6 Toren gegen Minden geführt haben und dann mit einem Tor glücklichst gewonnen haben, gesagt, dass ich müde bin und meinen Abschied bekannt geben möchte. Und einen Tag später kam der HSV und gesagt, entweder du kommst heute oder du kommst gar nicht. Und dann habe ich mit einem berühmten Offenburger Journalisten, mit dem Thomas Kastler, zusammengesessen und habe gesagt, ich kann das nicht machen. Und am Ende des Tages habe ich es gemacht und das war kein schöner Abgang. Und das war das eine der ganz wenigen Dinge, die ich mir persönlich auch nicht verzeihe.
Wenn Sie jetzt auf Baden-Württemberg gucken und wie Baden-Württemberg handballtechnisch aufgestellt ist, welche Note geben Sie?
Oh, ich finde, die machen in der Region einen guten Job, auch in der Nachwuchsentwicklung mit den Verbänden. Das läuft alles. Die Rhein-Neckar-Löwen sind so ein bisschen vom Top-Club gerade aufgrund der einen oder anderen Personalentscheidung ein Stückchen weiter abgerutscht. Sie gehören nicht mehr jetzt zu der Situation, wir werden deutscher Meister. Also den Anspruch haben sie eigentlich verloren. Und daran sieht man, wie manchmal Personalentscheidungen, also eine Personalentscheidung sich auswirken kann. Henrik Pekler war der Garant für den Erfolg. Der ist dann zum THW Kiel gewechselt und der Erfolg mit ihm. Die Göppinger machen einen guten Job, stehen oben mit dabei, müssen sehen, dass sie nicht wieder so eine Negativkurve zum Ende der Saison kriegen. Und die Stuttgarter haben gerade ihre Neckar-Löwen geschlagen. Also alles ist gut.
Das heißt, das wundert Sie gar nicht, dass die Stuttgarter gestern gewonnen haben?
Doch, das ist schon eine kleine Sensation. Das muss man sagen. Die Stuttgarter haben in der Liga bis jetzt zwar gute Spiele gemacht, aber haben jetzt noch nicht das in Punkte umsetzen können. Und wenn dann David gegen Goliath kämpft, dann geht man ja nicht davon aus, dass David gewinnt, außer in der Geschichte. Und das haben sie gemacht und das haben sie geschafft, indem sie einfach unglaubliche Leidenschaft an den Tag gelegt haben.
Bob Hanning, da gibt es schon einige Brüche mit anderen Sportlern, wenn ich Ihre Biografie lese. Besonders traurig scheint das zum einen mit Heiner Brandt, als auch der Bruch mit Christian Prokop. Den hatten Sie geholt als Bundestrainer und waren ganz sicher, das ist der Richtige. Warum war es denn zu der Zeit der richtige Mann?
Ja, das war meine Idee. Und nachdem Dago Sigurdsson so unglaublich gut funktioniert hat, ich habe versucht, eine Idee zu verwirklichen, nämlich den Verband auch im Sportlichen ein Konzept von ganz unten bis ganz oben zu geben und jemanden zu nehmen, der innovativ ist und der begeistern kann und diesen Verband auch führen kann. Am Ende des Tages muss ich sagen, ich habe auf ein Pferd gesetzt, was für das Rennen nicht geboren war, um es mal bildlich auszudrücken, unabhängig, dass ich eine sehr hohe Meinung von ihm habe. Und man sieht aber, wenn gewisse Abläufe dann nicht miteinander funktionieren, gerade bei Nationalmannschaft, dass es schwierig ist.
Ist denn dann im Nachhinein ein 5-Jahres-Vertrag ohne Ausstiegsklausel auch ein Fehler gewesen?
Nein, weil das ja auch ein klares Bekenntnis war, gerade auch von meiner Seite. Und wir haben Dago Sigurdsson einen Vertrag gegeben. Dann hieß es, naja, warum habt ihr eine Kündigungsoption eingebaut? Das ist immer, man kann von hinten raus lesen, ist immer einfach. Besser man denkt von hinten raus und weiß, was man will. Und Christian hat leider nicht das erfüllt, wie wir uns das alle gewünscht haben. Aber er hat nicht die alleinige Verantwortung dafür gehabt. Kern war damals die Nichtnominierung eines Spielers. Das hat die Nationalmannschaft damals unglaublich wütend gemacht, die Spieler wütend gemacht. Dann gab es so viel Druck auf das System. Ich habe mich damals komplett hinter ihn gestellt, habe gesagt, wenn ihr ihn rausschmeißt, gehe ich mit. Wir haben ihn behalten. Zwei Meisterschaften später war aber das Verlangen eines Wechsels dann doch da und man hat es vollzogen.
In Ihrem Buch erfährt man viel über das Innerste des Handballsports und dann gehören natürlich auch emotionale Geschichten dazu. Ganz besonders das persönliche Schicksal dann des isländischen Nationaltrainers beziehungsweise jetzt unseres Nationaltrainers, nämlich Alfred Gíslason. Und der hatte persönliche Schicksalsschläge, wirklich ganz heftige. Jetzt gerade auch noch, als Tokio kam, die Olympischen Spiele und seine Frau verstarb.
Ja, das war wirklich tragisch. Er hat ja den Verband übernommen in einer ganz schwierigen Situation. Wir haben durch die Pandemie natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, uns vernünftig vorzubereiten. Die Bundesliga hat einzelnen Spielern nicht geraten, daran teilzunehmen an der Weltmeisterschaft. Dann war die Situation, dass einzelne Spieler auch nicht spielen wollten. Und das hat man zu respektieren. Sodass wir keine Vorbereitung auf das Turnier hatten. Dann haben wir uns Gott sei Dank für Olympische Spiele qualifiziert. Dann kamen die Olympischen Spiele und dann kam die schwere Krankheit seiner Frau. Und ich persönlich sage ja, sie hat ihm den Weg frei gemacht vor den Olympischen Spielen, dass er mitfahren konnte. Es ist eine so unfassbar starke Frau gewesen. Die waren so miteinander verwoben. Trotzdem hat er es machen wollen. Es war seine Entscheidung. Wie gesagt, seine Frau hat ihn am Ende des Tages dann gelassen, indem sie verstorben ist im Vorfeld der Olympischen Spiele. Aber für ihn war das sicherlich sehr, sehr schwierig.
Ja, sehr viele emotionale Geschichten, die Sie dann auch beschreiben. Gestern war dann Bundestag des Deutschen Handballbundes. Was sind denn jetzt die größten Veränderungen? Sie werden das weiterhin beobachten.
Ich werde das weiter beobachten, werde es weiter mit unterstützen, weil ich mich jetzt daran erfreue, dass wir das Jahrzehnt des Handballs haben werden. Wir werden 23 Junioren-WM haben, dann kommen die Männer-WM, die Frauen-WM und die Männer-Europameisterschaft noch 24 davor. Und dann hoffe ich, dass wir den Weg genauso weitergehen, wie wir ihn einmal gemeinsam begonnen haben.
Wie steht's um die Olympischen Spiele 2036?
Ja, das Buch habe ich noch geschenkt gekriegt, 1936, mit dem Auftrag des DRB-Präsidenten, mich gefälligst jetzt darum zu kümmern, weil ich ein bisschen mehr Zeit habe. Aber in der Tat, mehr Zeit habe ich nicht. Ich werde mich wieder der Jugendarbeit widmen. Ich möchte gerne junge Menschen ganzheitlich weiter ausbilden bei uns in unserem Leistungszentrum und möchte ihnen helfen zu Profisportlern, aber auch zu guten Menschen zu werden. Ich habe immer gesagt, wer Menschen führen will, muss Menschen lieben. Und das wird jetzt meine Aufgabe in den nächsten Jahren sein. Und ansonsten Daumen drücken und Fan der deutschen Handballnationalmannschaft.
Also wir gucken drauf, werden das weiterhin verfolgen. Sagen herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute. Bob Hanning.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.